NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Guten Abend. Heiko Maas hat sich viel vorgenommen. Der deutsche Außenminister ist in Jerusalem und will Israel von der Annexion des Westjordanlandes abhalten. Wir sprechen gleich darüber, welche Erfolgsaussichten das hat. Die Bundesregierung will Deutschland zur internationalen Nummer 1 der Wasserstofftechnologie machen. Wir berichten darüber und wir kommentieren das auch. Und im Mord an Schwedens Regierungschef Olaf Palme im Jahr 1986 gibt es jetzt einen mutmaßlichen Täter. Aber die Ermittlungen müssen dennoch eingestellt werden. Die israelische Regierung will einen Teil der besetzten palästinensischen Gebiete annektieren, nämlich das fruchtbare Jordantal. Das verstößt gegen das Völkerrecht, sagen viele in der internationalen Gemeinschaft, darunter auch die Bundesregierung. Und darum ist Bundesaußenminister Heiko Maas heute zu Gesprächen in Jerusalem. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Israel und ich habe ihn gefragt, welche Appelle und Argumente Heiko Maas denn mitgebracht hat zu diesen Gesprächen.
Er hat nochmal deutlich aufgezeigt, warum das aus Sicht der Bundesregierung, und Deutschland ist ja mit dieser Haltung nun wirklich nicht alleine, der falsche Schritt wäre. Also Heiko Maas als stellvertretend für die Bundesregierung steht weiter auf dem Standpunkt, wenn der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst werden soll, dann geht das nur einvernehmlich. Das geht nur, wenn beide miteinander verhandeln und nicht, wenn eine Seite einseitig, unilateral, territoriale Fakten am Boden schafft. Und das wäre ja das, was Israel ab dem 1. Juli dort möglicherweise machen will, nämlich annektieren, besetzte Gebiete zu israelischem Staatsgebiet erklären. Das wäre der falsche Weg, das hat Heiko Maas nochmal gesagt. Man mache sich als Freund Israels ehrliche und ernsthafte Sorgen, hat der Bundesaußenminister nachgeschoben. Und er hat auch deutlich gemacht, was auf israelischer Seite ja auch schon bewusst war vor diesem Treffen, Deutschland ist in einer schwierigen Lage. Vom deutschen Dilemma sprechen hier Diplomaten. Das ist dahin begründet, dass natürlich Deutschland ab 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft hat, auch noch den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, also wird reagieren müssen auf einen israelischen Schritt der Annexion und umgekehrt eben selber ein enger Freund Israels ist. Deutschland hofft, dass Israel den Partner Deutschland nicht in diese Zwangslage bringen wird, von einer Annexion absieht, aber da gab es heute keine Anzeichen dafür. Man hat das hier alles ernst genommen auf israelischer Seite, hat gesagt, wir denken darüber nach, aber mehr war da nicht zu hören. Ergebnisse hat es hier heute nicht gegeben, waren aber auch nicht zu erwarten.
US-Präsident Donald Trump unterstützt ja die israelische Regierung offenbar bedingungslos. Was kann der deutsche Außenminister da noch ausrichten?
Zum einen ist Deutschland tatsächlich der zweitwichtigste Partner Israels nach den USA. Die Israelis selbst nehmen Deutschland als engen Freund wahr. Das Wort Deutschlands hat hier schon Gewicht. Und in Israel wird ja auch in der Gesellschaft im Land diskutiert darüber, ist das gut mit der Annexion? Ist der Preis, den wir dafür zahlen, Gebiete, die wir sowieso ja eigentlich schon haben, dass wir die dann offiziell für Israel erklären, ist der Preis dafür nicht zu hoch? Und dass in dieser Situation Heiko Maas kommt und sagt, ich will hier zwar keine Preisschilder aufstellen und euch nicht mit konkreten Konsequenzen drohen, aber es wird Folgen haben, das macht hier sicherlich Eindruck. Man muss aber eben sagen, Europa ist hier nicht einmal geschlossen. Also einen einstimmigen EU-Beschluss zum Beispiel für Sanktionen gegen Israel wird es so nicht geben. Und das schwächt natürlich das Gewicht europäischer und eben auch deutscher Stimmen hier. Und der wichtigste Partner für Israel ist Washington, wie man dort zur Annexion steht, ob man dann tatsächlich in dem Moment im Juli auch sagt, okay, jetzt grünes Licht, das wird hier schon sehr viel wichtiger sein, als was Europa darüber denkt.
Wird sich denn Maas eigentlich auch mit denen treffen, deren Land annektiert werden soll, mit der palästinensischen Führung?
Virtuell wird er sich mit ihnen treffen. Heiko Maas wäre gerne, wie es deutsche Außenminister immer machen, nach Ramallah gefahren. Hätte sich dort gerne mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten getroffen. Israel hat gesagt, nein, das geht nicht wegen Corona. Diese Aussage hat ein bisschen überrascht, muss man sagen. Sie muss überraschen, denn seit Wochen kann man eigentlich schon wieder von Israel in die palästinensischen Gebiete reisen. Ich selbst war gestern erst dort. Aber ja, das war die israelische Begründung, deshalb kein persönliches Treffen. Heiko Maas ist ja zum Abschluss seiner Reise in Jordanien, in Amman, und von dort wird es eine Videoschalte mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten geben.
Tim Aßmann war das, unser Korrespondent in Tel Aviv. Stichwort Klimawandel. Deutschland soll in 30 Jahren klimaneutral sein. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Und darum setzt die Koalition jetzt auf Wasserstoff. Dazu hat sie heute eine Strategie vorgestellt. Und was dahinter steckt, erklärt Martin Polanski.
H2 Wasserstoff. Aus Sicht der Bundesregierung die Formel für die Energie der Zukunft. Und deshalb soll Deutschland nun weltweit die Nummer 1 werden für Wasserstofftechnologien. Nach monatelangen Verzögerungen hat das Bundeskabinett heute eine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, und Umweltministerin Schulze, SPD, sprechen von einem Quantensprung, einer neuen Stufe der Energiewende.
Die nationale Wasserstoffstrategie wird Deutschland einen doppelten Schub geben, nämlich einen Schub Richtung Klimaschutz und einen Schub zu einer nachhaltigen Erholung unserer Wirtschaft nach der Corona-Krise.
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist sozusagen der Brennstoff, der saubere Brennstoff der Zukunft.
Insgesamt 9 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen, um die Wasserstoffproduktion voranzubringen. Für Pilotanlagen, für weitere Forschung, für den Ausbau von Wasserstofftankstellen. Schwerlasttransporter, Schiffe, Flugzeuge und vor allem die Industrie könnten zukünftig Wasserstoff nutzen. Forschungsministerin Karliczek.
Wir können gerade beim Wasserstoff vieles schon im kleinen Maßstab. Und jetzt wollen wir es natürlich auch im großen Maßstab können, damit es dann auch Industriereife erlangt. Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
Allerdings, Wasserstoff herzustellen, ist bisher nicht wirtschaftlich und kostet auch viel Energie. Das Verfahren heißt Elektrolyse. Wasser wird mit Hilfe von Strom aufgespalten in Sauerstoff und eben Wasserstoff. Der Strom für dieses Verfahren soll möglichst aus erneuerbaren Energien kommen, aber dafür bräuchte es viel mehr davon, als Deutschland produziert. Umweltministerin Schulze will den Ausbau der erneuerbaren Energien deshalb nun voranbringen, auch für den sogenannten grünen Wasserstoff. Und Entwicklungsminister Müller setzt zudem darauf, stärker mit den sonnenreichen nordafrikanischen Ländern zusammenzuarbeiten. Als erstes gemeinsames Projekt soll eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Marokko entstehen.
Aus Berlin war das Martin Polanski. Nicht jeder Wasserstoff hilft dem Klima. Die Bundesregierung will übergangsweise auch auf Wasserstoff setzen, der aus Erdgas gewonnen wird. Das kritisieren Umweltverbände. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung kommentiert jetzt Uwe Jahn.
Deutschland will Wasserstoffweltmeister werden. Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ist so eine Art Trainingsprogramm dafür und da steckt eine Menge drin. Vielleicht kann Deutschland es schaffen. Schließlich sollten wir Wissenschaft und Wirtschaft nicht unterschätzen. Wenn Deutschland will, erreicht es viel. Einerseits. Andererseits haben wir an der deutschen Autoindustrie gesehen, wie sie sich bei den E-Autos von Tesla überflügeln ließ, aus lauter Unwillen und kindischem Trotz. Gut ist, die nationale Wasserstoffstrategie setzt vor allem auf grünen Wasserstoff, also auf den Energieträger, der nur mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Technologie soll hier entwickelt werden, raus aus dem Labor, rein ins richtige Leben und dann auf den Weltmarkt. Deutschland plant den nächsten Exportschlager. Allerdings haben wir nicht genug erneuerbare Energien. Hier kommen die anderen Länder ins Spiel. Nordeuropa mit dem Wind, Südeuropa und Afrika mit ihrer Sonne. Die nationale Wasserstoffstrategie ist also weit mehr als national. Sie wirkt international. Denn so wenig eine Exportnation ohne die anderen überleben kann, so wenig kann das Klima der Welt nur hier bei uns gerettet werden. Ohne die Sonne Afrikas geht es nicht, sagte Bundesentwicklungsminister Geert Müller, CSU, bei der Präsentation der nationalen Wasserstoffstrategie. Wenn nun also die grüne Wasserstofftechnologie Made in Germany funktioniert, können wir es sein, die mit dem Klima gleichzeitig ihren Wohlstand retten. Und zwar so, dass die armen Länder davon auch etwas haben, denn sie können den grünen Wasserstoff verkaufen. Beispielsweise an uns als Energiequelle für Stahlwerke, Flugzeuge, Schiffe und Sattelschlepper. Natürlich gibt es auch Kritik am Trainingsprogramm namens Wasserstoffstrategie. Umweltverbände argumentieren, Wasserstoff sei zu schade und zu energieaufwendig, um ihn zu verheizen oder damit Auto zu fahren. Andere bemängeln, dass auch synthetische Kraftstoffe Teil der Strategie sind. Und das ist noch längst nicht alles. Könnte sein, dass die Kritiker recht haben. Das Programm kommt ohnehin nach 3 Jahren auf den Prüfstand. Vielleicht hält der ein oder andere Holzweg dann einer näheren Untersuchung nicht stand. Jeder Trainer muss schließlich seine Methoden je nach Erfolg oder Misserfolg anpassen. Und dann müssen auch alle mitziehen. Weil die nationale Wasserstoffstrategie der deutschen Wirtschaft einen Schub verpassen, das Klima schützen und arme Länder ermächtigen kann, mit Wasserstoff Geld zu verdienen, ist sie zumindest titelverdächtig.
Deutschland kann die Nummer 1 in der Welt für Wasserstofftechnologie werden. Sie hörten die Meinung von Uwe Jahn im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Kabinett hat heute nicht nur Beschlüsse über Wasserstoff gefasst, es ging auch um die Reisewarnung für Nicht-EU-Länder, die bleibt ja bestehen. Und umgekehrt haben die Ministerinnen und Minister beschlossen, dass Erntehelfer aus dem Ausland künftig leichter einreisen können. Die Themen im Kabinett fasst Thorsten Huhn zusammen.
Für 31 europäische Länder hat die Bundesregierung die Reisewarnung aufgehoben. Dort dürfen die Deutschen nun ihren Sommerurlaub verbringen. Für wichtige Reiseländer wie die Türkei, Ägypten und Thailand hingegen wird die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert. Sie gilt für mehr als 160 Länder. Gleichzeitig können aber Ausnahmen für einzelne Staaten gemacht werden, wenn dort die Verbreitung des Coronavirus ausreichend eingedämmt ist. Das Bundeskabinett beschloss ferner eine Regelung, die Urlauber bei Pauschalreisen im Fall einer Pleite besser absichert als bisher. Damit werden die Lehren aus der Pleite des Veranstalters Thomas Cook gezogen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Die Eckpunkte zielen nun auf eine grundlegende, strukturell neue Insolvenzsicherung. Die zukünftige vollumfängliche Absicherung, insbesondere von Vorauszahlungen, Rückholungen und weiteren Kosten nach Reiseantritt, erfolgt nun über einen Pflichtfonds. Dieser Fonds soll sich aus den Beiträgen der Reiseveranstalter finanzieren.
Die Veranstalter müssen die Reisenden also künftig mit einem Fonds absichern. Eine Haftungsbeschränkung soll es künftig weder für Reiseanbieter noch deren Versicherer geben. So wird sichergestellt, dass auch sehr hohe Schadenssummen in Zukunft abgesichert sind und nicht vom Steuerzahler übernommen werden müssen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, sagte dazu, auf diese Weise werde ein umfassender Schutz der Reisenden sichergestellt. Das Bundeskabinett ebnete auch den Weg für mehr ausländische Saisonkräfte, die in der Landwirtschaft dringend benötigt werden. Ein neues Konzept sieht erleichterte Einreisemöglichkeiten vor. Die Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie gelten aber weiter.
Dabei wurde das vereinbarte Kontingent von insgesamt 80.000 Arbeitskräften aufrechterhalten. Zum Stand 3. Juni 2020 sind 38.967 Saisonarbeitskräfte eingereist. Die Landwirtschaft ist auch weiterhin für die Ernte- und Pflanzarbeit auf die Unterstützung durch ausländische Saisonarbeitskräfte angewiesen.
Bundesagrarministerin Julia Klöckner, CDU, sagte nach der Vorstellung der Pläne im Kabinett, die Regelung schaffe Planungssicherheit für die Landwirte und eine gute Versorgung für die Verbraucher. Künftig sollen Saisonkräfte aus EU-Ländern auch wieder auf dem Landweg und ohne die bisherigen Beschränkungen nach Deutschland einreisen können, heißt es in dem Konzept.
Aus Berlin, Thorsten Huhn. Und nochmal zum Thema Reisen und Grenzkontrollen in Corona-Zeiten. Einige der Grenzen zu unseren Nachbarländern, die wegen der Pandemie geschlossen worden waren, sind ja schon wieder geöffnet oder unter bestimmten Bedingungen passierbar. Innenminister Horst Seehofer hat nun heute verkündet, er werde kommende Woche die noch bestehenden Corona-bedingten Kontrollen an den deutschen Grenzen aufheben, jedenfalls weitgehend. Aus Berlin, Janina Lückhoff.
Von kommendem Dienstag an soll es laut Bundesinnenminister Seehofer keine Corona-bedingten Grenzkontrollen in Deutschland mehr geben.
Das betrifft also die bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, zu Frankreich, Italien und Dänemark.
Auch die Kontrollen im Luftverkehr mit Italien enden am 15. Juni, die nach Spanien am 21. Juni, also Sonntag kommender Woche. Bundesinnenminister Seehofer sagte, er werde die Bundespolizei anweisen, die Kontrollen an den Binnengrenzen schon in den nächsten Tagen allmählich zurückzufahren. Gleichzeitig setze er darauf, dass andere Länder wie Polen und Tschechien ihre Kontrollen an den Grenzen nach Deutschland ebenfalls bis Ende Juni einstellten. Wer aus Schweden einreist, müsse sich weiterhin in Quarantäne begeben. Seehofer hatte die Binnengrenzkontrollen Mitte März angeordnet, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das sei gelungen, sagte er.
Diese Binnengrenzkontrollen haben nach unserer festen Überzeugung einen maßgeblichen Beitrag geleistet zur Zurückdrängung von Covid-19.
Für die Einreise aus Drittstaaten wurde noch keine Regelung beschlossen, sagte Seehofer. Hier wolle man den Vorschlag der EU-Kommission abwarten. Seehofer zeigte sich zuversichtlich, dass keine neuen Grenzkontrollen notwendig seien, wenn sich die Menschen an die Abstands- und Hygieneregeln hielten und das Infektionsgeschehen entsprechend gering bleibe. Sollten die Zahlen in Deutschland oder einem anderen Land dennoch wieder ansteigen, werde im Einzelfall über das weitere Vorgehen beraten.
Sie sind keine Folge der Corona-Pandemie, aber sie sind besonders aufgefallen in Zeiten der Corona-Krise. Die Falschinformationen und Verschwörungsmythen, nämlich die durch die sozialen Medien geistern, oft als ganz gezielte Desinformation oder Hasskampagnen. Die Unternehmen Facebook, Twitter und Co. sagen in der Regel, sie unternehmen alles, um solche Fake News aus ihren Netzwerken zu verbannen. Der EU-Kommission reicht das aber nicht. Sie will, dass die Plattformen mehr tun. Aus Brüssel, Holger Roman.
Verschwörungstheorien, Hassbotschaften, Fake News. Keine neuen Phänomene, aber dank einer ständig wachsenden Zahl an digitalen Verbreitungswegen weiterhin auf dem Vormarsch. Eine Entwicklung, die EU-Kommission schon seit längerem mit Sorge verfolgt, da Desinformation Misstrauen schüre, den sozialen Frieden gefährde und den inneren Zusammenhalt der westlichen Gesellschaften zu untergraben drohe.
Democracy is a system that is being fueled by information.
Demokratie, so formuliert es der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, sei ein System, das von Informationen angetrieben werde. Informationen seien ihr Rohstoff. Wenn die Menschen sich nicht verlässlich informieren könnten, sei es schwer für sie, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unabdingbar, so der Spanier, seien daher Qualität, Fairness und das Vertrauen in Daten und Fakten. In Zeiten von Corona wiegt diese Erkenntnis doppelt schwer, erweist sich die Seuche doch als wahrer Brandbeschleuniger für haarsträubende Lügengeschichten und Falschmeldungen, die teilweise sogar geeignet sind, die Gesundheit ihrer Empfänger ernsthaft zu gefährden. Erwähnt sei hier die absurde Empfehlung, Chlorbleiche zu trinken, könne die Infektion stoppen, oder die Behauptung, Hände waschen bringe nichts. Bereits vor Wochen hatte die Internet-Taskforce der EU-Kommission Alarm geschlagen und bekannt gegeben, dass mit dem Ausbruch von Covid-19 auch die Anzahl irreführender und vorsätzlich unwahrer Berichte, die im Netz zirkulieren, dramatisch zugenommen habe. Teilweise massiv unterstützt und befeuert von ausländischen Mächten, namentlich Russland und China, die darauf aus seien, der EU und ihren Mitgliedstaaten zu schaden, so Chefdiplomat Borrell. Er spricht von einer anderen Sorte Virus, das sich quasi im Schlepptau der Pandemie verbreitet und eine Infodemie ausgelöst habe.
The coronavirus pandemic has been accompanied by a massive infodemic.
Gegen diese andere, potenziell ebenfalls tödliche Krankheit will die EU-Kommission mit ihren neuen Leitlinien für soziale Netzwerke verstärkt vorgehen. Man habe die Pflicht, die Bürger auf falsche und schädliche Inhalte aufmerksam zu machen und die verantwortlichen Akteure zu enttarnen. Als natürliche Verbündete in diesem Kampf sieht die EU Online-Plattformen wie Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram. Sie alle sollen sich an der Fake-News-Front deutlich mehr als bisher engagieren und ihre Maßnahmen gegen das Verbreiten von Desinformation auch transparenter machen. Konkret will man die Betreiber der Netzwerke etwa verpflichten, künftig monatlich einen entsprechenden Bericht über aufgedeckte Falschnachrichten, deren Reichweite und Urheber zu veröffentlichen. Die EU-Kommission fordert WhatsApp und Co. außerdem auf, enger mit professionellen Faktencheckern und Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und ihnen leichter Zugang zu ihren Servern zu gewähren.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es hätte eine kleine Sensation werden können, wenn die Ermittler in Schweden heute eine Auflösung des Mordfalles Olof Palme präsentiert hätten. Denn der unaufgeklärte Mord an dem langjährigen Regierungschef vor 34 Jahren im Februar 1986, der ist sowas wie ein nationales Trauma für Schweden, so wie es der Mord an John F. Kennedy in den USA ist. Um es vorwegzunehmen, die Ermittlungen zum Mord an Olof Palme sind heute eingestellt worden. Und dennoch gibt es jetzt zumindest einen mutmaßlichen Täter. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
28. Februar 1986, nachts gegen 23:30 in Stockholm. Der schwedische Rundfunk unterbricht das Nachtprogramm mit einer Blitzmeldung.
Sveriges Statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Olof Palme ist tot. Er ist heute Abend in der Innenstadt erschossen worden. Das ganze Land stand damals unter Schock. Menschen legten am Tatort Blumen nieder. Viele waren absolut fassungslos. Und die Polizei war überfordert, machte Fehler. Die Spuren- und Tätersuche blieb schon in den entscheidenden Stunden direkt nach dem Mord erfolglos. Staatsanwalt Christa Petersen hat in den vergangenen 3,5 Jahren versucht, mit allem, was die seither angehäuften fast 100.000 Ermittlungsakten hergaben, den Fall doch noch aufzuklären. Und er hat es beinahe geschafft. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Basis der vorliegenden Ermittlungen so weit gekommen sind, wie es nur möglich war. Wir sind der Überzeugung, dass wir an einer Person als Täter nicht vorbeikommen. Und diese Person ist Stig Engström, der von den Medien auch als Skandiamann bezeichnet wird. Dieser Engström hatte bis kurz vor der Tat ganz in der Nähe im Skandia-Gebäude gearbeitet. ein Palme-Hasser und Waffenkenner, so der Staatsanwalt. Er hatte sich als Zeuge des Mordes gemeldet, dann aber in Widersprüche verwickelt. Doch die Polizei konzentrierte sich auf andere Verdächtige. Engströms Name war erst im Zuge neuer Nachforschungen, vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Da war er längst gestorben. Jetzt kann er nicht mehr angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft stellt also die Ermittlungen im Mordfall Palme ein. Es wird keinen verurteilten Täter geben, das steht damit fest. Trotzdem hofft Schwedens amtierender Ministerpräsident Stefan Löfven auf einen positiven Effekt der Ermittlungen. Wenn der Regierungschef eines Landes ermordet wird, ist das ein nationales Trauma. Ich wünsche mir, dass diese Wunde jetzt heilt, als Mitmensch und in meinem Fall als Vorsitzender der Partei Palmes ist dies ein sehr emotionaler Tag. Morten, Sohn von Olaf Palme, äußerte sich gegenüber der ARD zum Ende der Ermittlungen. Natürlich ist es schade, dass sie keine hundertprozentig abschließenden Beweise vorlegen konnten, aber ich finde trotzdem, die Präsentation war gut und überzeugend. Es ist richtig, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Es gibt nichts mehr zu ermitteln.
Ein Beitrag von Carsten Schmiester aus Stockholm. Der alte Bürgermeister Hamburgs ist auch der neue Bürgermeister Hamburgs. Peter Tschentscher ist heute zum ersten Bürgermeister der Hansestadt gewählt worden. Das war nicht überraschend, kam aber etwas verschoben. Denn die rot-grüne Koalition war bei der Bürgerschaftswahl im Februar bestätigt worden. Aber in Corona-Zeiten hat es etwas länger gedauert, bis die Koalitionspartner ihren Vertrag unter Dach und Fach hatten. Aus Hamburg, Annette van Kuverden.
Sein Ergebnis von 87 Stimmen entspricht exakt dem Anteil von SPD und Grünen. Keine Stimme mehr, aber auch keine Stimme weniger. Peter Tschentscher hat die Wahl angenommen und seinen Eid abgelegt.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Vor der Abstimmung gab es eine längere Sitzungsunterbrechung, denn die AfD hatte die Einberufung des Ältestenrates beantragt. Hintergrund war eine geplante Verfassungsänderung, mit der die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und Linken eine Stärkung der Minderheitenrechte erreichen wollten. Die AfD kritisierte, dass die Vorlage zu knapp vor der Sitzung gekommen sei. Christoph Waltschak.
Es ist das oberste Gesetz des Staates und das erfordert einen gewissen Respekt, den Sie offenbar nicht haben. Vielen Dank.
Es geht darum, dass die Quoren für die Beantragung von Ausschüssen abgesenkt werden. Von einem Viertel auf ein Fünftel der Abgeordneten, erklärt Ole Torben Buschhütter von der SPD.
Dass sie nicht in der Lage sind, das zu umfassen und zu durchblicken, zu verstehen und sich da eine Meinung zuzubilden, das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, traurig, peinlich.
Und möglicherweise werde die AfD ja feststellen, dass eine Stärkung der Minderheitenrechte im Parlament auch in ihrem Interesse ist, so Buschhütter. Nach seiner Wahl hat Bürgermeister Tschentscher die 11 Senatoren seines rot-grünen Senates berufen. Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin soll Katharina Fegebank von den Grünen bleiben.
Die Queen soll sich in ihn verliebt haben, als sie 13 Jahre alt war. Nun sind sie schon 72 Jahre lang verheiratet und ihr Gatte feiert heute seinen 99. Geburtstag. Die Rede ist natürlich von Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, dem Gemahl von Queen Elizabeth II. Und so sehen ihn viele einfach als den Ehemann der prominenten britischen Königin. Es gibt aber auch Fans, die seinen feinen Humor und seine Bemerkungen aus der zweiten Reihe sehr schätzen. Ein Geburtstagsgruß von Thomas Spickhofen.
Ich glaube, ich habe meine Pflicht getan, sagt Prinz Philipp einmal, vor Jahren schon vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben. Er wolle einfach nicht mehr so viel Verantwortung, nicht mehr auf dem Sprung sein, nicht mehr immer darüber nachdenken müssen, was man sagen kann.
With less responsibility, less frantic rushing about, less preparation, less trying to think of something to say. On top of that, memory is going. I can't remember names.
Und bei Namen, ergänzt Philipp, werde er auch immer vergesslicher. Dem Duke of Edinburgh dürfte es entgegenkommen, dass bei diesem 99. Geburtstag große Feiern gar nicht möglich sind. Prinz Philipp mag diese Art von öffentlicher Aufmerksamkeit nicht. Seit fast 3 Jahren lebt der Ehemann der Queen im Ruhestand. Man erfährt nur noch wenig von ihm. Kurz vor Weihnachten musste er mal ins Krankenhaus, Ursache unbekannt. Zu den Feiertagen war er schon wieder zu Hause. Vor wenigen Wochen dann mal eine der sehr seltenen öffentlichen Äußerungen. Schriftlich dankte Philipp allen, die gegen die Pandemie kämpfen. Seit März ist der Prinzgemahl gemeinsam mit seiner Frau in Windsor. Beide gelten wegen ihres hohen Alters als besonders Corona-gefährdet. 72 Jahre sind sie nun verheiratet. Er war immer mein Halt und meine Stärke, sagt Elisabeth am 60. Hochzeitstag.
He has quite simply been my strength and stay all these years.
Er sei auch immer der Erste gewesen, der ihre Manuskripte sah, und er habe mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten.
Frequently we have discussed my intended speech beforehand, and as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner.
Zum Geburtstag von Philip wird in Windsor heute nur das kleine Besteck rausgeholt. Leichtes Lunch heißt es und wahrscheinlich ein paar Videoschalten mit Freunden und Verwandten. Sollte Philip bei einer dieser Gelegenheiten wieder flapsige Sprüche machen, wird es nur noch ein kleiner Kreis erfahren. Einen seiner schönsten, voller britischer Selbstironie, äußerte er bei einem der letzten seiner mehr als 22.000 öffentlichen Einsätze bei der Enthüllung einer Gedenktafel. Sie sehen hier, erklärte der selbstbewusste Philip, den erfahrensten Gedenktafelenthüller der Welt.
Prinz Philip ist 99 Jahre alt geworden und Thomas Speckhofen gratulierte. Ein Niederländer hat ein Buch zurück in die Bibliothek gebracht, und zwar ein bisschen verspätet, fast 40 Jahre nach Ende der Ausleihfrist. Die Bücherei, in der er es ausgeliehen hatte, existiert offenbar noch. Ob er dort einen Versäumniszuschlag zahlen muss, weiß Ludger Katzmierzak.
Das Buch fiel Jos Roloffs beim Entrümpeln des Dachbodens in die Hände. Zurück nach Oostgeest, ein Klassiker der niederländischen Nachkriegsliteratur von Jan Wolkers. Solche Bücher waren in unserer Jugend Pflichtlektüre. Ich vermute aber, dass ich es trotzdem nie gelesen habe. Das dürfte mir in der Schule also ein Ungenügend eingebracht haben. Der weiße Aufkleber mit der Registriernummer öffnete Jos Roloffs die Augen. Der 59-Jährige aus Großbeck hatte das Buch damals nicht gekauft, sondern in der Bücherei der kleinen Grenzgemeinde ausgeliehen. Was nun, überlegte sich der säumige Ausleiher. Ich dachte mir, ich kann zwei Dinge tun. Entweder das Buch in den Papierkorb werfen oder zurückbringen. Roloffs entschied sich für Letzteres und brachte den Jugendroman zurück in die Bibliothek zu Antonie van Bergen. Dann sagte ich zu ihm, das können Sie dort ins Regal zurückstellen. Aber ich komme 30 Jahre zu spät, erwiderte der Mann. Sie dürfen es trotzdem dahinstellen, antwortete ich, denn ich dachte, das sei ein Witz. Aber es stimmte tatsächlich. Und die Ausleihe lag noch länger zurück. 39 Jahre, 13 Wochen und 5 Tage.
30 Jahre, 13 Wochen und 5 Tage.
Eigentlich hätte Roloffs den Wolkers nämlich am 5. März 1981 zurückgeben müssen. Das hat nicht ganz geklappt. Und wer zu spät kommt, zahlt auch in der Bücherei von Großbeek einen Versäumniszuschlag. Das wären in diesem Fall 1.530,75 € gewesen. Ein stolzer Preis für einen ungelesenen Roman. Gut, dass Mefrau van Bergen bereit war, ein Auge zuzudrücken. Weil das Buch bei uns digital gar nicht registriert ist und weil der Höchstbetrag für eine verspätete Rückgabe bei 5 Euro pro Exemplar liegt. Aber auch die muss er natürlich nicht bezahlen.
Ludger Katzmierzak berichtet, und wir kommen zum Fußball. Im DFB-Halbfinale hat sich gestern Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Saarbrücken für die Endrunde qualifiziert. Nicht wirklich überraschend. Und heute gibt es das zweite Halbfinalspiel. Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt. Dass die Bayern nun wiederum siegreich vom Platz gehen, ist noch lange nicht ausgemacht. Denn das ist ja schon mal schief gegangen. Vor 2 Jahren, als die Frankfurter im Pokalfinale die Bayern schlugen. Philipp Hofmeister erinnert daran.
Manchmal, ganz selten, passiert es ja dann doch noch. Manchmal vergisst selbst der hochgestylte Profifußball seine Gesetze. Und dann entwickelt dieses schöne Spiel eine Eigendynamik, die uns alle daran erinnert, warum wir noch immer Fußball gucken oder hören. Weil man eben doch nie weiß, wie es ausgeht.
Das Tor!
Und kein Abend taugt zum Beweis dieser These besser als jener DFB-Pokalabend vor gut 2 Jahren.
Eintracht Frankfurt hat zum 5. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Das Team von Noch-Trainer Kovac bezwang im Finale in Berlin Rekordmeister Bayern München mit 3:1.
Alles schien klar, schon lange im Vorfeld. Die Eintracht war der Sparringspartner der großen Bayern, müde belächelt, noch dazu mit einem scheidenden Trainer und in einer veritablen Ergebniskrise.
Rebic, Ballgewinn! Boateng schickt ihn zentral, Rebic, 16 Meter, Tor! Tor!
3 Dinge braucht es für ein kleines Pokalwunder gegen die Bayern. Erstens einen Mann, der das Spiel seines Lebens macht.
Oh, wieder Rebic, Laufduell-Sieger gegen Hummels, Rebic, Tor! Tor!
Zweitens die nötige Portion Spielglück.
Also jetzt bin ich selbst gespannt, ob er sich das zutraut, in der 94. Minute den Elfmeter zu geben.
Er gibt ihn nicht. Er gibt nur Eckball. Es ist ein Wahnsinn. Frankfurt hat heute Abend alle Fußballmächte auf seine Seite.
Und drittens eine Mannschaft, die genau das ist und genauso auftritt.
Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang.
Die Magie des Augenblicks, die Schönheit des Fußballs und die Erkenntnis, dass noch immer jederzeit alles passieren kann. All das hat das DFB-Pokalfinale vor 2 Jahren gezeigt. Jetzt ist wieder Pokal, wieder gegen die Bayern, wieder ein K.O.-Duell. Und wieder hat die Eintracht eigentlich keine Chance. So wie damals, vor 2 Jahren.
Und Anpfiff heute Abend ist 20.45 Uhr und die ARD überträgt. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.